Wir hören auf die Schriftlesung. Das ist der für heute vorgeschriebene Predigttext. Petrus schreibt: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches schwer erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob und Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Zu dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, die in ihren Voraussagen ging es eben um diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen bezeugt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch meinten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündigt, die dafür von dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren.
Guten Morgen. Wenn ich so in dieser Lautstärke weiterrede, hört ihr mich dann alle? Sehr gut. Wenn nicht, bitte Hand heben. Also nicht erst beim Rausgehen, sondern schon während ich rede, dann kann ich das ändern. Der Petrus. Ostern ist ja jetzt vorbei. Der Sonntag heute heißt quasi Modo Geniti. Die Lateiner: neues Leben oder wie die neugeborenen Kindlein. Und dann kriegt man diesen Text von Petrus, der es tatsächlich schafft, in 11 Versen die ganze Bibel zusammenzufassen. Und dann noch in einer etwas sperrigen Übersetzung. Schwierig. Um es mal kurz zu machen, er sagt eigentlich: Gott hat euch durch Jesus gerettet. Und irgendwann in der Ewigkeit erwartet euch ein geniales neues Leben. Und bis dahin wird es ziemlich schwer. Das perfekte Klischee. So sieht man uns Christen doch meistens. Vertröstet auf was kommt und hier verfolgt. Der Patenonkel von Elias hat ihm mal so einen Flug mit so einer kleinen Maschine geschenkt. Und wir haben das zusammen gemacht. Ich bin dann mit Noah auch mit. Wir sind geflogen in zwei Gruppen, also immer zwei Leute dabei. Und im Vorfeld habe ich mir überlegt, wo ist das überhaupt? Das war so ein kleiner Flugplatz in Siegen. Und was macht man da so als normaler Mensch heute? Man gibt das mal bei Google ein, den Namen des Flugplatzes. Die ersten 10 Treffer bei Google handelten von einem Flugzeugabsturz auf eben diesem Flugplatz. Ich bin eh kein großer Fan vom Fliegen und das machte es nicht besser. Dann kommen wir dahin zu diesem Flugplatz und treffen den Piloten, der da strahlend aus seiner kleinen Cessna klettert. Ein rauchender, leicht übergewichtiger, nicht sehr gesund aussehender Mann. Und dann steigen wir ein, Noah und ich. Und der rollt dann auf dieses Rollfeld, also ein besser Fußballplatz. Und da die Maschine so laut ist, also du hast ja da vorne direkt vorm Cockpit diesen Motor und es ist laut und es lärmt, habe ich nicht gehört, was der Typ gesagt hat. Er hat mit dem Tower gesprochen, aber es kam aus dem Lautsprecher nur raus, was der Tower gesagt hat. Und der sagte, ist ja nicht so schlimm, du hast nur 1,5 Leute dabei, das geht schon. Ich so, was? Naja, dann ist die Maschine gestartet. Und als wir in der Luft waren und uns so wieder halbwegs unterhalten konnten, erklärte uns, ja, der Wind hätte gedreht und es wäre ein bisschen schwierig gewesen, weil normalerweise gegen den Wind, und aber hat ja geklappt. Super. Ich war noch nervöser. Dann kam mir so dieser Gedanke, der Typ sieht nicht gesund aus, was ist denn, wenn der jetzt einen Herzinfarkt kriegt? Ich meine, was mache ich denn dann? Wir fliegen dann so über dem Siegerland und in einiger Entfernung sieht man ein paar Windräder. Und wir kommen so ins Gespräch über den Flugplatz und das ist eigentlich ein Segelflugplatz. Und er erzählt dann, dass er auch Segel fliegt und erzählt uns, ja, da hinten zwischen den Windrädern musste ich auch schon mal notlanden, weil die Thermik weg war. Erstaunlicherweise war das der Augenblick, wo es mir besser ging. Weil ich wusste, der Typ hat das schon mal erlebt, wie es ist, wenn du runter musst. Und irgendwie fühlte sich das dann besser an. Was ist die Botschaft von der Geschichte? Flugzeugfliegen kann schwierig sein. Man braucht eine lange Ausbildung. Manchmal ist es nicht so einfach, in die Luft zu kommen. Und manchmal muss man eher runter als geplant. Und es gibt ein ziemliches Risiko, dass es gar nicht funktioniert, abzustürzen. In so einem Flugzeug, in so einer kleinen Maschine zu sitzen, das ist laut, es ist heiß, du sitzt direkt über dem Motor. Das Ding vibriert ziemlich. Und es ist irgendwie schmutzig in dem Ding. Und trotzdem kann es Spaß machen. Trotzdem kann man das entspannt genießen. Der Ausblick ist unbeschreiblich. Das Gefühl da oben über den Wolken ist unbeschreiblich. Grenzenlose Freiheit. Und ich denke, so ähnlich wie das Fliegen ist das mit unserem Leben. Leben ist schwierig. Es gibt Probleme, es gibt vielleicht sogar Abstürze. Und doch kann man mittendrin in all dem einen Sinn finden. Man kann ein Stück von dem, was Petrus uns für die Zukunft voraussagt, jetzt schon erleben. Dieses Gefühl, dass alles perfekt ist. 3 Gedanken für heute. Der erste, Leben zwischen 2 Gärten. Die Bezeichnung kommt von einer amerikanischen Autorin, Lisa Terkoist heißt die. Und die nennt das so, unser Leben jetzt. Wir leben zwischen 2 Gärten. Der eine Garten wird uns in 1. Mose beschrieben, der Garten Eden. Adam und Eva, die ersten Menschen im Garten Eden. Könnt ihr euch vorstellen, wie das damals war? Gott hat, alles was wir wissen über den Garten ist, dass Gott gesagt hat, es war gut. Alles war gut. Es war perfekt. Perfekte Harmonie, perfekte Farben, perfekter Klang in der Natur, perfekte Bewegung in allem. Es gab nichts, was nicht gut aussah oder was sich irgendwie nicht richtig angefühlt hätte. Nichts, was irgendwie so ein Fremdkörper gewesen wäre, was genervt hätte. Alles hat gepasst, alles war wunderschön. Es war friedlich und erfüllend. Die Beziehungen waren im perfekten Frieden. Perfekte Einheit zwischen Adam und Eva und in der Schöpfung. Es gab keine Missverständnisse. Und dann war da noch die Gegenwart Gottes. Die Menschen hatten exklusiven Zugang zu Gott. Sie waren perfekt versorgt und erlebten perfekte Erfüllung. Es gab keine Traurigkeit, keine Ratlosigkeit und keine Ungerechtigkeit. Keine Krankheiten, keine Depressionen, kein Tod. Es war perfekt. Es gab keine Hintergedanken, keine Manipulationen, keine Zweifel, keine falschen Motive. Es war, wie man sich's erträumen könnte. Und noch viel mehr. Das Wichtige dabei ist, dass die Menschen in diesem Garten geschaffen wurden. In diesem Umfeld sind die Menschen geschaffen worden und für dieses Umfeld. Aber wir leben da nicht mehr. Und trotzdem sind wir für dieses Umfeld geschaffen. Und ich denke, das ist die große Tragödie, dass jeder von uns darauf ausgelegt ist, in dieser Perfektion zu leben. In dieser perfekten Harmonie. Aber wir erleben sie nicht. Aber wir suchen sie in allem. Vielleicht kennt ihr das. Du bestellst dir dein neues Auto. Das kommt. Drehst die ersten Runden. Und dann nutzt sich das irgendwie ab. Dann ist der erste Kratzer drin, die erste Beule. Du hast das neue technische Spielzeug bekommen. Und denkst, hey, geil. Und das nutzt sich ab. Neue Freundschaften entstehen. Und du denkst, boah, so habe ich das noch nie erlebt. Jemand, der mich so versteht, mit jemandem so eng zu sein. Und dann wirst du enttäuscht. Du freust dich auf diese Party, die schon so lange geplant ist und denkst, hey, das wird so geil. Das wird die perfekte Party des Jahres. Und dann kommt der Tag, die Party ist da und irgendwie passt alles nicht. Du freust dich auf Urlaub und irgendwas geht schief. Das Hotel ist scheiße, die Kinder nerven, der Flug dahin, naja. Alles, was wir uns so ersehen, hat dieses Potenzial, dieses Versprechen, perfekt zu sein. Aber es ist es nicht. Da ist Enttäuschung. Enttäuschung ist das Gefühl, dass Dinge besser sein sollten, als sie sind. Dass da eigentlich mehr sein müsste. Die Erkenntnis, dass wir getäuscht wurden, dass wir uns getäuscht haben. Das ist unsere Realität. Das ist das Leben zwischen den zwei Gärten. Es ist nicht mehr Eden hier. Und was sich geändert hat, ist an Ostern, dass es da einen neuen Garten gibt. Und dass wir wieder die Chance haben, Zugang zu haben. Dass wir wieder die Chance haben, in Harmonie zu leben. Es ist noch nicht so weit. Wir leben eben noch nicht da und wir werden noch Enttäuschung erleben. Wir leben zwischen zwei Gärten. Aber wir haben eben schon die Möglichkeit, Einblicke darin zu enthalten. In Römer 8, Vers 15 heißt es, 15 und 16, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Kindern Gottes. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Wir haben wieder die Möglichkeit, diesen exklusiven Zugang zu Gott zu haben. Das ist der erste Teil von diesem neuen Garten, von dem Petrus hier auch schreibt. Vers 3 sagt er, dass wir diese Hoffnung haben darauf. Aber wir leben eben noch nicht da. Und Leben ist eben noch so ein bisschen wie mit einer Cessna fliegen. Bis du da hochkommst, das dauert. Da gibt es ein gewisses Risiko. Es gibt Turbulenzen, es ist laut. Und doch gibt es diese genialen Momente. Dieses Gefühl von Schwerelosigkeit. Dieses Gefühl, Gott nahe zu sein. David kannte das. David spricht so oft in den Psalmen davon, dass er im Haus des Herrn bleiben möchte. Das sind diese Augenblicke, wo er Gott erlebt hat. Wo er ein bisschen was von diesen Eden erlebt hat, von dieser Nähe zu Gott. Und Gott sagt uns das zu. Schon in Jesaja sagt er das, dass wir ihm begegnen können, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir glauben. Dass wir jetzt auch zwischen diesen Gärten schon etwas von dem erleben können, was mal kommt. Und das führt uns zum zweiten Punkt, Glaube. Glaube muss sich entwickeln. Glaube muss wachsen und reifen. Es ist ja so, Zeit ist keine Garantie für Entwicklung, für Wachstum. Also nur wenn jemand älter wird, heißt das nicht, dass er automatisch reifer wird. Es gibt so viele alte, ältere Menschen, die nicht unbedingt reif sind. Und mit dem Glauben ist es genauso. Es ist nicht so, dass man sich irgendwann mal für Jesus entscheidet und Ja sagt und das war's dann. Sondern das ist eine Entwicklung, das ist eine Kurve, die weitergehen sollte. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Er wollte, dass wir uns entwickeln. Er wollte, dass es weitergeht. Und das Gleiche hat er mit seinen Jüngern gemacht. 3 Jahre hatten sie Zeit, mit ihm unterwegs zu sein und sich zu entwickeln. Und er spricht hier von einem Joch. Das war damals so die Idee von Lernen. Ein alter und ein junger Ochse zusammen da rein und der Junge guckt sich dann von dem Alten ab, wie das funktioniert. Das ist das, was Jesus uns anbietet. Schaut euch das an, wie ich das mache. Die Frage ist, ganz persönlich, wenn du zurückguckst, 1 Jahr, gibt es da was, was heute da ist in deinem Leben, was vor einem Jahr nicht da ist, wo du sagen kannst, da ist was passiert? Da habe ich mich weiterentwickelt? Ist da was, was ich vor einem Jahr nicht gekonnt hätte, was ich heute kann? Woran arbeitet Gott gerade jetzt in deinem Leben? Gibt es da ein Thema, was er dir aufs Herz legt? Wo er dir zeigen will, wie es richtig gehen kann? Petrus geht noch einen Schritt weiter. In Vers 6 und 7 sagt er, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst, so wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wird. Petrus zieht hier den Vergleich zur Läuterung von Gold, von Edelmetallen. Wenn man Gold abbaut, aus der Erde abbaut, es gibt ja Gold an ganz unterschiedlichen Stellen, aber wenn man es aus der Erde abbaut, dann sind da Verunreinigungen drin und man muss das reinigen. Man muss das die Rückstände rausnehmen, die da nicht reingehören. Und das macht man, indem man Gold erhitzt auf 1063 Grad Celsius, das ist der Schmelzpunkt für Gold. Gold wird flüssig und man kann die festen Bestandteile rausfiltern und das, was übrig bleibt, ist reiner. Den Prozess macht man nicht einmal, den macht man mehrfach. Es ist eine unglaubliche Hitze notwendig, um dahin zu kommen. Und Gold verändert seinen Aggregatzustand in dem Zustand. Normalerweise ist Gold fest. Na, ihr kennt das, die Ringe, ein extrem festes Metall. In dem Prozess wird Gold flüssig. Es wird komplett verändert. Und wenn Petrus das hier vergleicht, dass das ein ähnlicher Prozess mit unserem Glauben ist, dann heißt das, alles wird auf den Kopf gestellt, wenn dieser Reinigungsprozess beginnt. Petrus spricht in dem Zusammenhang von Leiden. Von viel Leiden, um genau zu sein. Wenn unser Leben auf 1063 Grad erhitzt wird, dann ist das nicht lustig. Dann wird unser Glaube von all dem getrennt, was nicht mehr trägt. Dann wird alles in Frage gestellt, was so vielleicht sonst noch so da war in deinem Leben. Deine Freunde, dein Einkommen, deine Gesundheit, die gute Erziehung deiner Kinder, deine gute Einstellung. Das Interessante bei Gold ist, wenn man den Reinigungsprozess ein paar Mal macht, irgendwann sieht man mit bloßem Auge nicht mehr, dass da noch irgendwas drin ist. Das erkennt man erst in dem Moment, wo man es verflüssigt hat. Und so ist das bei uns manchmal auch. Manche Dinge, auf die wir uns verlassen, oder manche Motive, die uns eigentlich antreiben, die merken wir erst, wenn es auf die Probe gestellt wird. Und wenn es drauf ankommt, dann merkst du plötzlich, dass da Dinge sind, die, auf die du dich verlassen hast, was dir gar nicht klar war. Wie weit dein Vertrauen trägt auf Gott, wirst du erst erkennen, wenn es wirklich kritisch wird. Es ist wie so eine Brücke, die man baut, ne? Wenn man eine Brücke baut, dann kann die schön aussehen, aber ob die wirklich funktioniert, erlebt man erst, wenn man drauf steht. Und solange es keine Notwendigkeit gibt, uns hundertprozentig auf unseren Glauben zu verlassen, werden wir nicht wissen, ob er trägt. Ehrlich gesagt macht mir das alles ein bisschen Angst. Aber das weiß Gott. Und vieles von dem, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, habe ich vorher nicht gewusst. Und ich bin froh darum. Und vieles von dem, was noch kommt, weiß ich nicht. Und auch darum bin ich froh, weil ich das heute wahrscheinlich nicht aushalten könnte. Weil ich mit dem, was ich heute habe, die Situation in der Zukunft auch nicht meistern könnte. Gottes Idee ist, dass wir wachsen und dass wir in der Zukunft in der Lage sein werden, die Proben zu bestehen. Petrus sagt, unser Glaube soll wertvoll und beständig werden, in Vers 7. Gottes Ziel ist es, dass Menschen erreicht werden. Er will uns nicht quälen um des Quälens willen und er will uns auch nicht reinmachen um des Reinmachens willen, sondern es hat einen Grund. Er will andere Menschen erreichen. Und das geht am besten, wenn andere Menschen sehen, wie das ist, wenn man frei wird. Und das andere ist, dass uns dieser Prozess verändert in der Art, wie wir mit diesen Menschen umgehen. Wir können nicht ernsthaft anderen Menschen in ihrem Leid begegnen, ohne selbst an diesem Punkt gewesen zu sein. Jeder von euch, der schon mal in so einer Situation war, dem dann Leute gegenüberstanden, denen die Worte fehlten, der wird das wissen. Du kannst mit keinem reden über sein Leid, wenn du nicht weißt, was in ihm vorgeht. Und Gott will ein Beispiel schaffen, wo andere sehen können, wie es aussieht, wenn es einen Ausweg gibt, wenn es eine Entwicklung gibt. Das Mutmachendste in der Krise ist, wenn ich jemanden sehe, der durch eine gleiche Situation gegangen ist und für den sich irgendwas verändert hat. Können wir das so sehen, dass unser Leid die Entwicklung ist, um uns authentischer werden zu lassen? Können wir sehen, dass Gott Menschen im Blick hat mit dem, was er an uns tut? Was sind das für Menschen, die er durch uns erreichen will? Es ist so leicht, sich von dem gefangen zu nehmen, zu lassen, was diese Situation für uns bedeutet. Wir brauchen diesen Blick auf das, was danach kommt, auf den Sinn dahinter. Gottes Ziel ist es, dass die Verbindung zwischen uns enger wird. Gottes Ziel ist es, eine Verbindung zu schaffen, wie es die damals in diesem ersten Garten gab. Wie ist denn der übliche Weg, wenn uns irgendwas begegnet, was nicht passt? Wir schauen uns die Situation an, wir beurteilen die Fakten, wir planen, wir finden eine Lösung, wir legen los und dann beten wir. Gott, bitte mach, dass das so und so läuft. Wir haben die Lösung und bitten Gott dann um die Umsetzung. Aber das war nicht Gottes Idee. In Vers 10 und 12 steht ein interessanter Hinweis auf das Alte Testament. Die Propheten haben schon ein bisschen was von dem erfahren, was Gott vorhatte mit seinem Rettungsplan. Und da steht, dass sie geforscht haben, dass sie Fragen gestellt haben und der Heilige Geist ihnen die Antworten gegeben hat. Das ist so ein bisschen das, was Gott sich für uns wünscht, dass wir anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Dass wir im Gespräch mit ihm eben nicht nur selbst reden, sondern auch zuhören. Gott will nicht unsere Problemlösungskompetenz verbessern, Gott will die Beziehung zu ihm verbessern. Die Probleme löst er, nicht wir. Aber um so eine Beziehung zu bekommen, reicht es eben nicht aus, sich einmal am Sonntag eine Predigt anzuhören. Gott will mehr. Wann habt ihr Gott das letzte Mal erzählt, wie es euch geht? Ohne eine Frage zu stellen. Einfach mal erzählen, mir geht es so und so. Und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll, Vater. Jesus macht uns das vor. An Ostern haben wir das wieder gehört in Gethsemane. Da steht, er hatte Todesangst. Und dann steht auch, er hat gesagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber er hat Gott sehr genau gesagt, wie es ihm geht. Was ist nun, wenn wir die Prüfung nicht bestehen? Es ist schön, dass Petrus diesen Brief schreibt, weil wenn jemand Ahnung davon hat, wie es aussieht, wenn man Prüfung nicht besteht, dann ist er das. 3 Jahre Ausbildung und alles versaut. 3-mal verleugnet. Keine Ahnung, was Jesus gedacht hat, als er da stand. Aber das Spannende ist die Reaktion, als Jesus nach der Auferstehung seinen Jüngern zum ersten Mal begegnet. Da ist kein Wort davon, hättest du doch. Ich habe gedacht, dass du, nein. Gott nimmt Petrus an und gibt ihm einen Auftrag. Und das führt uns zum dritten Punkt, Gottes Kraft. Vers 5 sagt Petrus, bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Also auf dem Weg zu diesem neuen Garten ist Gottes Kraft da und die wird uns bewahren. Vers 5. Es ist nicht unsere Kraft, die uns hier durchträgt, sondern Gottes Kraft. Für mich war das so ein bisschen das Thema an Ostern. Wir haben uns morgens um 6 hier vor dem Kreuz getroffen. Und die Frage, die Miriam da gestellt hat, war, was hält uns davon ab, die Auferstehungskraft Gottes zu nutzen? Und an dem gleichen Abend war ich noch auf einem Konzert der Outbreak Band. Und die Mia Friesen hat wie sie das immer an den Konzerten macht, eine Andacht gehabt und sie erzählt von diesem Hauptmann, der Jesus begegnet. Und ich, freie Übersetzung nach Mia Friesen jetzt, da kommt dieser Hauptmann zu Jesus, das ist ein Römer. Und das Spannende ist ja, wenn wir mal die Parallelstellen lesen, er kommt noch nicht mal selber zu Jesus, sondern er schickt befreundete Juden, weil er weiß, er ist unrein und darf Jesus eigentlich gar nicht begegnen. Und er sagt, Jesus, ich habe da ein Problem. Einer meiner Mitarbeiter ist krank. Heil du ihn doch. Erster spannende Punkt ist, Jesus sagt, kein Problem, ich komme. Er sagt, nee, du musst nicht in mein Haus kommen. Das läuft anders. Ich habe Chefs, ich bin selber Chef, ich habe Mitarbeiter, ich weiß, wie das läuft. Wenn ich meinem Mitarbeiter sage, du, ich will einen Kaffee haben, mit 2 Schuss Milch und 1 Schuss Zucker, dann kriege ich den, weil ich der Chef bin. Und du bist auch Chef, Jesus. Und wenn du sagst, dass er gesund werden soll, dann wird er gesund, weil du der Chef bist. Jesus, heilt den Mann. Und Jesus ist beeindruckt von diesem Glauben. Er sagt, das ist ein Römer. Und er glaubt so sehr wie keiner, den ich hier in meinem eigenen Volk gefunden habe. Was hindert uns daran, solches Vertrauen zu haben wie dieser Hauptmann? In Johannes 14, 12 und 14 steht, ich sage euch die Wahrheit, das sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr also in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in größeren Unternehmen gearbeitet hat, da gibt es diese Position des Vorstandsassistenten. Ich habe in meiner Bank gearbeitet und kannte einen dieser Vorstandsassistenten, also der direkt mit dem Vorstand arbeitet. Und wir unterhielten uns so ein bisschen über die Probleme, die man manchmal hat, wenn man so durch die Bank marschiert und irgendwelche Informationen, irgendwelche Hilfe braucht. Und er sagte, ja, Markus, weißt du, ist kein Problem, wenn ich da anrufe. Die meisten kennen mich schon und wenn sie mich nicht kennen, sage ich, für wen ich arbeite. Und dann läuft das, dann bin ich sofort Priorität 1. Weil ich mache das für den Vorstand. Ich komme hier mit einer Vollmacht. Das, was Jesus hier sagt, ist so ein bisschen wie Vorstandsassistent. Wir haben keine Kraft, aber wir haben Vollmacht. Und wir können im Namen Jesu, wenn wir uns auf ihn berufen, erstaunliche Dinge tun. Die Voraussetzung für einen Vorstandsassistenten ist, dass er weiß, was der Vorstand will. Das ist ja auch so. Es geht nicht darum, unseren eigenen Willen durchzusetzen, aber wenn wir verstanden haben, was Gott möchte und in diesem Einklang bitten, dann wird Gott handeln. Und bei der Frage des Vertrauens ist es jetzt so eine Sache. Wenn euch was abhält, Gott zu vertrauen, dann gibt es die Möglichkeit, euch im Namen Jesu von solchen Sachen befreien zu lassen. Wir haben die Vollmacht, für andere zu beten und ihnen Freiheit zuzusprechen. Vielleicht ist das ein bisschen komisch, aber das ist das, was Jesus uns zugesprochen hat. Und ich weiß nicht, was euch so alle umtreibt, aber ich weiß, dass es hier Leute gibt, die vor großen Bergen stehen. Und ich weiß, dass da Stimmen sind, die uns sagen, das schaffst du nicht. Das ist 2 Nummern zu groß für dich. Und das ist es auch. Aber es geht nicht um unsere eigene Kraft. Stephen Furtick, ein amerikanischer Pastor, hat mal gesagt, wenn das, was du siehst, nicht zu dem passt, was Gott gesagt hat, dann halte dich an das, was Gott gesagt hat. Ich habe da so einen kleinen Trick übernommen von Tobi Teichen, der ist Pastor in München. Wir müssen uns manchmal an Sachen erinnern, die Gott gesagt hat. Und ich habe, das kann man machen, wenn man ein Handy hat, man kann das aber auch in Papierform machen. Ich habe so eine Liste in meinem Handy mit Zusprüchen, die Gott in der Bibel sagt. Immer wenn ich sowas begegne, schreibe ich das in diese Liste rein. Und immer wenn ich es brauche, mache ich das Ding auf und lese. Kleine Kostprobe. Jesaja 54, Vers 10. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Noch einer. Jesaja 40, Vers 29. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und werden nicht erschöpft. Meine Liste ist schon ziemlich lang. Ich sammle da schon eine Zeit. Wenn man kein Handy nutzt, ist das nicht schlimm. Man kann es auch im Notizbuch machen. Aber das ist eine Sache, zu der man zurückkehren kann, wenn es wieder eng wird. Wir brauchen das, weil es nicht um unsere Kraft geht. Und wenn das auch nicht mehr ausreicht, dann sucht euch jemanden, dem ihr vertraut und lasst für euch beten. Ich möchte das jetzt tun. Vater, ich danke dir, dass du uns deine Kraft zusprichst. Vater, ich danke dir, dass wir hier nicht alleine unterwegs sind. Ich danke dir für diese Zusage, dass deine Kraft uns bewahren wird. Und wir möchten das in Anspruch nehmen. Und ich bitte dich jetzt für jeden, der vor großen Bergen in seinem Leben hier steht, der nicht weiß, wie der Tag morgen enden wird, der nicht weiß, was er als nächstes tun soll, dem es schwerfällt, dir zu vertrauen, dem es schwerfällt, sich ganz auf dich zu verlassen. Ich möchte dich bitten, dass du Freiheit schenkst, dass du einen klaren Blick schenkst auf dich, auf deine Möglichkeiten. Ich möchte dich bitten, dass du deine Wahrheit deutlich machst. Ich möchte dich bitten, dass du Begegnung mit dir schenkst, Freiheit schenkst. Ich danke dir, dass du uns liebst, Herr. Ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit geschaffen hast, diesen neuen Garten, den du für uns vorbereitet hast, zu sehen. Und das ist so weit weg und manchmal haben wir keine Idee, wie das wirklich sein wird. Aber du gibst uns immer wieder diese Augenblicke. Und darum bitte ich dich für die neue Woche, dass jeder hier, der diesen Berg vor sich sieht, Augenblicke, Einblicke in diesen neuen Garten erleben kann in dieser Woche, die ihm zeigen, dass du real bist, dass deine Macht real ist. Im Namen Jesu. Amen.